Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Heute sprechen wir wieder mal, Mai Höeng, über ein Thema, wo man denkt, hä, haben wir da nicht schon längst drüber gesprochen? Aber haben wir nicht, ne?
Nee, es ist irgendwie so offensichtlich, aber haben wir noch nicht in einer gesonderten Folge aufgenommen.
Dann machen wir das heute, Depressionen nämlich. Herzlich willkommen, schön, dass ihr hier seid. Und wir sagen ja auch immer, wir verstecken uns nicht vor großen Themen, vor schweren Themen, vor Themen, über die auch gesprochen werden muss. Wir haben schon sehr viele unangenehme Sachen besprochen in den letzten 3 Jahren. Und heute sind nun mal die Depressionen dran hier in Achtsam. Also wie können wir achtsam einen Umgang damit finden? Wie können wir achtsam mit Depressionen umgehen? Schön, dass ihr dabei seid, dass ihr euch die Zeit nehmt, um zu gucken, wie ihr achtsamer durch euren Alltag kommt. Und ja, hier gibt's Studien, hier gibt's Übungen, hier gibt's Buchtipps, hier gibt's hoffentlich Inspiration für euch. Und am Ende hat Mai Höeng dann immer eine Übung für uns. Und kannst du jetzt schon mal verraten oder magst du jetzt schon mal verraten, was das für eine Übung ist heute?
Kann ich gerne. Das ist so eine Mischung aus einer Atemübung, aber auch nochmal, dass wir so unsere Gedanken einfach betrachten, aber auch ein bisschen Wärme und Licht einladen.
Ja. Naja, ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Wärme und Licht sowieso, aber ganz besonders natürlich, wenn man über Depressionen spricht. Also, wie sind denn die Symptome einer Depression? Was wir hier auch immer wieder sagen, ihr wisst es, wenn ihr uns schon öfter gehört habt, wir sind nicht eure TherapeutInnen in dem Fall. Deswegen, wenn ihr jetzt zuhört, dann hört immer so zu, dass ihr wisst, dass wir euch nicht aktiv helfen können, sondern das ist quasi eine Informationssendung. Das ist eine Inspiration und damit ihr dann da etwas rausholen könnt, wo ihr in Resonanz mitgeht oder wo ihr sagt, oh ja, da höre ich jetzt mal ganz genau hin. Aber handeln müsst ihr dann natürlich immer selber.
Richtig, das ist ganz wichtig, dass du das sagst. Ich bin zwar vom Beruf Psychotherapeutin, aber ich bin hier nicht eure Psychotherapeutin, sondern ich übermittle die Informationen so genau, wie es geht, durch meinen Beruf. Und ich dachte, es ist ganz wichtig, nochmal zu sagen, was die Symptome einer Depression sind, weil das ja doch in aller Munde ist und auch irgendwie teilweise so omnipräsent. Aber dann, ich merke das immer wieder, wenn ich mit Patientinnen über diese ganzen Basisinformationen spreche, da ist doch noch sehr viel Verwirrung. Deshalb für euch die Info, die Hauptsymptome oder die Kernsymptome sind einmal so eine depressive Stimmung oder Niedergeschlagenheit. Zweites Symptom kann sein, so ein vermindertes Interesse an Dingen, die einem eigentlich Freude gemacht haben in der Vergangenheit. Also wenn man gerne ins Kino gegangen ist, Sport gemacht hat und dann merkt man so, man macht das gar nicht mehr gerne, ja. Oder so eine Antriebsminderung, dass man wirklich das Gefühl hat, man kann sich nicht aufraffen und ist sehr, sehr leicht müde. Das sind so diese Kernsymptome und dann kommen noch weitere Symptome hinzu, wie beispielsweise so ein Verlust von Selbstvertrauen oder dass man einfach unbegründet Schuldgefühle hat, sich immer wieder Selbstvorwürfe macht oder auch ja die verminderte Fähigkeit, sich zu konzentrieren oder sich einfach nicht entscheiden zu können, selbst bei den kleinsten Dingen. Dann auch, dass man sich vielleicht auch oft so ganz, ganz doll unruhig fühlt, obwohl eigentlich gar nichts ist. Oder sehr, sehr verlangsamt, so dass andere das auch beobachten können, dass man zum Beispiel echt langsamer geht oder auch langsamer spricht. Und dann Schlafschwierigkeiten, also Einschlafschwierigkeiten oder Durchschlafschwierigkeiten oder dass man ganz, ganz viel schläft, viel mehr als sonst. Dann auch ein ja gesteigerter Appetit oder auch Appetitlosigkeit. Dann ein wichtiges Symptom ist auch wiederkehrende Gedanken an den Tod, also Lebensüberdrussgedanken oder tatsächlich auch Suizidgedanken. Und man muss das so einteilen, dass wir davon sprechen, es ist eine klinische Depression, wenn man mindestens über einen Zeitraum von 2 Wochen, also 2 Wochen, jeden Tag, die meiste Zeit des Tages, an mindestens 4 Symptomen gleichzeitig leidet. Und darunter müssen 2 dieser ersten 3 Symptome sein, die ich genannt habe, und dann halt noch zusätzlich ein anderes, diese zusätzlichen Symptome.
Genau, das ist auch ganz wichtig zu sagen, dass nur wenn man dir jetzt zugehört hat und vielleicht eins mal hatte oder so, dann heißt das erstmal noch nichts, ne?
Also wenn man sich 2 Wochen mindestens so fühlt, jeden Tag, das fällt schon auf, weil viele beschreiben ja auch, sie haben so einen Wandel in der Persönlichkeit oder andere Menschen im Umfeld merken, hey, die Person ist auf einmal ganz anders und das ist schon sehr, sehr deutlich, so eine Veränderung.
Und dann sind wir ja hier bei Achtsam auch immer dafür bekannt, dass wir Zahlen mitbringen. Also dass wir nicht so einfach über so Themen so quasi im luftleeren Raum sprechen, sondern das wirklich auch einordnen. Du hast Zahlen mitgebracht, zum Beispiel wie häufig es auftritt bei Männern und bei Frauen, ne?
Genau, das Lebenszeitrisiko bei Männern ist zwischen 7-12% und bei Frauen kann man wirklich leider sagen doppelt so hoch, 20-25%. Nochmal allgemein gesagt kann man sagen, über die Lebensspanne betrachtet, zeigen Studien, dass jeder 5. bis 6. Erwachsene einmal von einer Depression betroffen ist. Und ich nehme ganz oft dieses Beispiel, dass ich PatientInnen sage, weil die schämen sich natürlich auch ganz oft. Das Stigma ist ja sehr, sehr groß bei psychischen Erkrankungen. Wenn man 10 Leute im Bus sieht, 5 davon, von diesen fremden Menschen, hatten irgendwann mal im Leben oder werden eine Depression bekommen. Also es ist eigentlich schon erschreckend hoch.
Wahnsinn, ja. Huh, und nach Corona sind die Zahlen auch nochmal gestiegen.
Ja, da habe ich eine Studie gesehen von der WHO, die gesagt hat, dass Depression und auch Angststörung weltweit schon im ersten Pandemiejahr um 25% gestiegen sind. Also es ist ein ernstes Problem. Wir wissen halt leider auch, dass es ja immer schwierig ist mit Therapieplätzen, aber trotzdem mein Appell, gebt nicht auf, sondern sucht euch wirklich Hilfe, denn wir wissen, je früher man sich Hilfe sucht, desto besser. Weil wenn es schon eine chronische Depression ist, also wenn es schon seit 2 Jahren am Stück geht und man hat sich keine Hilfe gesucht, dann ist es natürlich auch schwieriger, das zu behandeln.
Und überhaupt, wie bei allen Krankheiten, egal ob psychisch oder körperlich, ist es ja auch so, je früher man selber das irgendwie merkt, desto früher kann man damit auch selbst arbeiten, ne?
Unbedingt, ja. Einfach das zu benennen. Und also manchen Menschen fällt es leicht zu sagen, hey, ich glaube, ich habe eine Depression, dann direkt zum Arzt oder zum Psychotherapeuten. Aber ich merke das auch immer wieder, wenn ich die Diagnostik mit PatientInnen mache und dann die Diagnose stelle, dass die erst echt mal schlucken müssen, dass sie sich Gedanken darüber machen, was bedeutet das für ihr Leben und so. Und ich glaube, da gehört sehr viel Mut natürlich auch dazu, sich dann in Behandlung zu begeben oder mit jemandem zu sprechen. Aber wenn man weiß, was es ist, dann kann man ja auch was machen.
Ne? Du hast ja gesagt, es ist dein täglich Brot, es ist das, was du machst, das ist das, was du in deiner Arbeit machst. Das heißt, du hast da auch sehr viel Erfahrung mit. Ich kann dich jetzt mit allen möglichen Fragen zum Thema Depression beballern hier an dieser Stelle. Also wie entstehen die denn? Weil auch da gibt es ja viele verschiedene, völlig verschiedene Wege, wie Menschen sagen, wie es bei ihnen dazu kam, dann im Nachhinein.
Ja, also wir gehen eher davon aus, dass das oft eine Vorgeschichte hat. Ich vergleiche das immer so, wenn ich so ein Erklärungsmodell oder so ein Störungsmodell mit den Patientinnen erarbeite, dass wir immer gucken, was gibt es für Faktoren, die quasi wie so der Nährboden sind, also Vulnerabilitäten, Verletzlichkeiten. Das könnte zum Beispiel sein, dass man genetisch veranlagt ist. Wenn Mama und Papa halt auch eine Depression hatten, ist die Wahrscheinlichkeit etwas höher, dass man das auch bekommt. Aber ein alleiniger Faktor ist das nicht. Also nur weil die Eltern das hatten, heißt es nicht, dass man auf jeden Fall eine Depression bekommt. Ne? Das ist immer wichtig, dass diese Faktoren, ein alleiniger Faktor kann das nicht auslösen. Ne? Oder auch frühe Verlusterfahrungen. Ne? Oder wenn so ein Nährboden ist, wenn man so eine sehr perfektionistische Einstellung hat, also sehr hohe Anforderungen an sich stellt. Ne? Oder auch ein geringes Selbstwertgefühl hat. Und das hat natürlich auch was mit der Erziehung zu tun oder der Umwelt, in der man aufgewachsen ist. Und dann gibt es halt immer noch Auslösefaktoren, wie beispielsweise ja akute Stressfaktoren, zum Beispiel ein belastendes Lebensereignis. Das kann ein Todesfall sein. Mit zu den belastenden Faktoren, die es gibt, sind ja große Umzüge. Da denkt man ja gar nicht so daran, ne? Oder wenn ein Haus gebaut wird oder so. Aber selbst eine Hochzeit kann so urstressig sein, wenn halt vorher noch andere Faktoren dabei waren. Oder auch so ein Stressniveau, was schon länger anhält. Wie beispielsweise so ein Dauerstress auf der Arbeit oder irgendeine Familiensituation, die nicht geklärt ist. Und wenn da all das so hinzukommt, das ist dann so ein Gebräu und ein Gemisch, wie dann Depressionen entstehen können. Also es ist selten so, dass es ein krasses Ereignis ist.
Und dazu noch, wenn wir hier übrigens ja Buchtipps geben, dann verdienen wir damit kein Geld oder so. Aber ich habe Joan Harry schon so oft gesagt, lest dieses Buch, wenn ihr euch mit dem Thema Depression irgendwie auseinandersetzen wollt oder vielleicht müsst, weil es eben in eurer Familie vielleicht Betroffene gibt oder so. Joan Harry, der Welt nicht mehr verbunden. Das ist ein britischer Journalist, der über, ich glaube, Jahrzehnte Antidepressiva genommen hat, depressiv war und dann eben journalistisch daran gegangen ist, ganz viele Interviews geführt hat und dann eben bestimmte Gründe auch, so wie du jetzt eben ausgemacht hast, wie zum Beispiel sowas wie abgeschnitten sein von Zukunft. Also wenn man sich nicht mehr eine Zukunft vorstellen kann, die besser ist als die, in der man jetzt lebt, dann ist das ein krasser Nährboden für Depressionen zum Beispiel. Oder abgeschnitten sein von den Werten, die man hat, weil man gar nicht weiß, ja, welche Werte man hat, weil man sich darüber noch nie Gedanken gemacht hat und dann permanent über Jahre, Jahrzehnte quasi ein Parallelleben lebt, wo nicht die eigenen Werte drin vorkommen, aus irgendwelchen Gründen. Oder abgeschnitten von Gemeinschaft sein, ne? Wir sind ja oft auch sehr vereinzelt. Einsamkeit ist irgendwie auch ein krasser Nährboden für Depressionen und so weiter. Und er erzählt Geschichten, er ist wirklich rumgereist von Berlin nach Südafrika und hat mit Leuten gesprochen und da Menschen besucht und mit ihnen gesprochen und da eben ganz, ganz viel rausgefunden. Es ist also auch sehr unterhaltsam, kann ich sagen. Deswegen bin ich auch so begeistert, weil er schreibt auch sehr schön. Und danach hat man wirklich auch so ein, ich war wirklich nach diesem Buch, war ich so, oh mein Gott, ist ja krass, sowas erzählt einem ja keiner und so, wirklich. Also es war eine krasse Inspiration, dieses Buch, weil da wirklich Sachen drin sind, die wir, also ganz viele, natürlich nicht alle, sowas wie Kindheitstraumata, da muss man ein bisschen länger dran arbeiten, aber sowas wie abgeschnitten sein von Werten oder Gemeinschaft, das sind ja Sachen, da können wir ja dran arbeiten, relativ schnell sogar.
Ja,
also,
ja.
Ne? Und da hilft eben auch, und deswegen machen wir das ja hier heute, die Achtsamkeit.
Ja, und man muss ja sagen, die Achtsamkeit hat ja den Weg so in die breite Öffentlichkeit und auch Akzeptanz gefunden. Vor allen Dingen, weil sich gezeigt hat, dass Achtsamkeit in der klinischen Behandlung einfach so erfolgreich ist. Und das wurde durch so viele Studien nachgewiesen. Da habe ich ja natürlich auch ein paar mitgebracht. Aber Achtsamkeit, das ist ja die Fähigkeit, dass wir einfach beobachten können im gegenwärtigen Moment, was denke ich, was fühle ich und wie geht es meinem Körper, aber auch meiner Umwelt, ohne dass wir das halt einfach verurteilen. Und es spielt so eine wichtige Rolle, gerade bei depressiven Erkrankungen, denn natürlich überkommt einen ein Gefühl von Trauer und dann diese ganzen Gedanken, ne, diese negativen, pessimistischen Gedanken. Da gibt es die sogenannte kognitive Triade, also so drei Arten, wie man sehr negativ denken kann, bezogen auf sich selbst, auf die Zukunft und auf die Umwelt. Und wenn man denkt, die Gedanken, die ich habe, sind die Wahrheit und man hinterfragt sie nicht mehr, dann sieht man halt alles durch diese Brille. Und in der Achtsamkeit lernen wir einfach, die Dinge anders zu sehen.
Genau, und wir trainieren das auch, beziehungsweise wir können das jeden Tag trainieren. Da sprechen wir ja auch schon seit 3 Jahren immer wieder gerne in allen möglichen Folgen drüber, dass es wirklich darum geht, das dann auch wirklich zu machen jeden Tag. Also nicht nur intellektuell zu begreifen und uns beide zu hören und dann zu sagen, ah ja, ich verstehe, was Sie meinen. Das dann auch wirklich zu machen. Und das macht den ganz, ganz großen Unterschied. Und da kann man sich helfen lassen. Wir haben es eben schon gesagt. Natürlich ist das Beste, wenn man einen Therapieplatz dann bekommt. Und da gibt es aber auch unterschiedliche Ansätze, ne?
Genau. Also die klassische Form ist zum Beispiel die kognitive Verhaltenstherapie. Also man muss ergänzend sagen, es gibt in Deutschland mehrere Therapieformen, die bezahlt werden von der Krankenkasse. Und von denen spreche ich erstmal, weil es gibt ja noch andere Heilmethoden und so weiter. Ne? Kognitive Verhaltenstherapie oder auch die Psychoanalyse, tiefenpsychologisch fundierte Therapie und die systemische Therapie. Ich dive jetzt nicht direkt rein, weil das wäre jetzt eine andere Folge. Ne? Aber die kognitive Verhaltenstherapie, ich bin ja auch Verhaltenstherapeutin, da kenne ich mich am besten aus, deshalb spreche ich mal darüber. Die hat in der Vergangenheit sich sehr darauf fokussiert, wenn negative Gedanken aufkamen, im Rahmen einer Depression beispielsweise, dass man dann angefangen hat, die so zu hinterfragen. Also, dass man dann sagt, okay, ich schreibe jetzt den Gedanken auf, beispielsweise, ich denke manchmal, ich bin unfähig oder dumm, dann mache ich mal so eine Pro- und Kontraliste. Also, was spricht dafür, was spricht dagegen, ne? Und hat sich sehr auf den Inhalt fokussiert. Bei achtsamkeitsbasierten Verfahren, da haben wir einen anderen Zugang. Da sehen wir, dass der Gedanke da ist. Und wir betrachten ihn eher als ein Ereignis, was kommt und geht. Und wir sagen uns, das ist ja diese Metakognition, wir gucken darauf, wie wir denken, ja, auf den Prozess und sagen, ich habe gerade den Gedanken, dass ich unfähig bin oder so, ne? Und wir fangen nicht an, mit dem Gedanken zu diskutieren. Und durch diese Betrachtungsweise, dass es ein Verarbeitungsprozess ist, gehen wir anders damit um. Und das hat sich halt als sehr, sehr erfolgreich erwiesen.
Also genau, die Metakognition ist, sich anzugucken, was man denn da denkt, ne?
Also genau, wie man vor allem denkt, also wie man denkt und nicht in dieses Inhaltliche, ich zerreiße das jetzt alles und guck genau, spricht es jetzt dafür, dagegen, gibt es irgendwie Evidenzen oder sowas, ne? Das ist dann wieder, dass man sehr auf der inhaltlichen Ebene ist.
Kannst du da mal ein Beispiel geben? Also wenn ich jetzt eine Patientin bin und ich sage zu dir, also ich habe jetzt meinetwegen eine Diagnose bekommen, ich bin jetzt also depressiv, ich komme zu dir und sage, ich möchte irgendwie damit arbeiten, ich weiß nicht, was ich machen soll. Mein Problem ist, ich bin zum Beispiel einfach dumm, ich kann das nicht, ich kriege gar nichts gebacken. Ich weiß nicht, ich komme im Leben einfach nicht klar. Was würdest du dann mit mir machen?
Ich würde erstmal mit dir trainieren, zu beobachten, immer wann der Gedanke kommt. Und dann das an dem Bewusstsein arbeiten, okay, immer wenn er kommt, ihn auch nicht zu verdrängen, weil wir wissen, es gibt ja diesen paradoxen Effekt, immer wenn man sich sagt, man darf nicht daran denken, dann wird er noch stärker. Und dann an Methoden beispielsweise sich vorzustellen, da ist zum Beispiel so ein Fluss oder so und ein Baum, der, wo die Blätter runterfallen lassen, dass du dann daran arbeitest, dass du auf jedes Blatt diesen Gedanken ablegst, ich bin unfähig, ich bin dumm oder so, ne? Und dann einfach dir dabei so zuguckst, wie dieser Gedanke von dem Fluss einfach weitergetragen wird. Das heißt, du beobachtest es, du bist da, aber du fängst jetzt nicht an, mit diesem Gedanken zu diskutieren, so im Sinne von, ja, was spricht dafür, aber ich bin doch eigentlich so erfolgreich im Job oder so, sondern du guckst einfach nur zu, wie er da ist und dann wieder verschwindet. Ich weiß, das hört sich mega strange an, dass das funktionieren soll, aber es klappt halt immer wieder. Und so merken wir einfach, wir gehen nicht in diese inhaltliche Diskussion mit dem Gedanken. Das ist einfach eine komplett andere Technik, sondern wir beobachten, es kommt, er ist sehr stark, aber dann verschwindet er auch wieder. Und dann kann man das immer wieder trainieren. Und das Gleiche auch mit Gefühlen. Die kommen, gehen aber auch wieder.
Hast du die Erfahrung gemacht, dass manche Menschen A, vielleicht im ersten Schritt das komisch finden, diese Übung, weil du hast ja selber auch gesagt, ja, das klingt vielleicht erstmal ein bisschen komisch, dass die gar nicht so genau wissen, was sie jetzt machen sollen, oder dass zweitens Leute sagen, ich kann das nicht visualisieren, ich sehe das nicht, also ich weiß nicht, wie ich einen Gedanken auf ein Blatt legen und auf den Fluss legen soll. Ich weiß gar, also weißt du, wie ich meine? Ja. Dass man wirklich, wenn man das vielleicht noch nie gemacht hat, etwas visualisiert hat, dass man dann gar nicht weiß, was du von den Menschen willst.
Also bei den meisten ist es schon so, dass die sich das erstmal gar nicht vorstellen können, ja. Aber wir probieren es dann direkt aus, ne? Und dann ist es so, die meisten können sich aber doch Dinge vorstellen. Ich arbeite eher daran, dass ich die richtigen Metaphern mit den Patientinnen finde. Also für den einen ist es der Fluss, der passt. Für den anderen ist es irgendwie sich vorstellen, dass da Wolken sind und man heftet das an die Wolken. Oder ich habe auch Leute, die stellen sich so einen Sturm vor, weil es sich manchmal wie so ein Sturm anfühlt. Dann heften sie es an irgendwie einen Blitz oder sowas oder an den Regen oder so. Und dann gucken wir, dass eine passende Metapher ist. Ich hatte es tatsächlich bei, ich glaube, einer Person, die wirklich so gar nicht irgendwie so sich vorstellen kann, also bei ganz, ganz wenig, also ein, zwei Personen oder so. Und dann, was ich da gemacht habe, ist, dass wir die Gedanken quasi aufgenommen haben, also so wirklich mit einem Handy, das Audio, und dann sich vorstellen oder dass es zu einer Mickey-Maus-Stimme wird, also dass wir den Gedanken quasi verzerren. Das ist auch eine Form von Diffusionieren, ne? Und das Hören, also dass wir einfach versuchen, andere Kanäle dafür zu finden.
Und es gibt ja, wir haben hier in Achtsam auch schon oft über verschiedene Programme gesprochen, es gibt ja auch viele Programme, die man dafür auch quasi ja, benutzen kann oder nehmen kann oder wo wir uns auch inspirieren lassen können aus bestehenden Programmen, wie zum Beispiel MBCT, ne?
Genau, das ist super anerkannt auch und das heißt in Langform ausgesprochen Mindfulness-Based Cognitive Therapy, also eine Erweiterung quasi oder so ein Zusatzmodul, könnte man sagen, zur kognitiven Verhaltenstherapie durch achtsamkeitsbasierte Intervention. Und da geht es auch immer wieder darum, dass wir die TeilnehmerInnen, die Patienten darin schulen, dass sie aus diesem Autopilotenmodus rauskommen. Weil ganz oft ist es so, wenn Patienten unter Depressionen leiden, grübeln die unglaublich viel. Also das ist eines mit der Hauptsymptome, die ich so ja jetzt gar nicht so genannt habe, aber das kommt immer wieder, dass sie an die Vergangenheit denken, Schuldgefühle haben, denken, sie haben irgendwas falsch gemacht oder so, ne? Und dass man wirklich übt, hey, komm wieder zurück ins Hier und Jetzt, wenn du jetzt gerade isst oder gehst oder so, dass du das auch genießen kannst, ja. Das ist ganz, ganz wichtig in der MBCT, aber halt auch dieses Training, anders mit Gedanken und Gefühlen umzugehen.
Und was passiert da so in so einem MBCT-Training? Kannst du da mal auch so Beispiele geben, was man da so macht quasi?
Also klassischerweise bei dem MBCT-Training ist es in einem Gruppensetting, also es ist eine Gruppentherapie bestehend aus 8 bis 16 Personen, wobei ich finde 16 Personen echt schon richtig groß so. Und es geht über 8 Wochen lang und man trifft sich dann einmal die Woche für 2 Stunden und kriegt halt auch Hausaufgaben und zwar richtig ordentlich. Man soll halt pro Tag 45 Minuten zu Hause trainieren und da auch schon wieder diese ganzen Effekte, die in den Studien kommen, die kommen halt auch nur zustande, weil die Leute halt auch wirklich, wirklich heftig daran üben. Und was üben sie da? Also beispielsweise ganz am Anfang nochmal so zu lernen, was ist eigentlich überhaupt ein Autopilotenmodus? Also sich dabei beobachten, dass die Gedanken einfach immer wieder wegwandern, ne? Dann üben sie auch den Bodyscan. Das ist eine ganz klassische Übung, dass sie mit der Aufmerksamkeit durch den Körper durchgehen und einfach nur wahrnehmen, was für Körperempfindungen da sind und nicht direkt in dieses Urteil reinzugehen, sowas wie, oh, ich habe da eine Verspannung, wie ätzend, sondern zu sagen, okay, da ist eine Verspannung, wie fühlt sich das qualitativ an, ne? Dann auch die Achtsamkeit auf den Atem natürlich. Eine ganz bekannte Übung ist irgendwie der 3-Minuten-Atemraum, eine kurze Übung, wo man die Aufmerksamkeit auf den Atem richtet, auf die Gedanken und Gefühle und dann ausweitet auf den ganzen Körper, den ganzen Raum. Ja, und dann auch Dinge wie zum Beispiel Akzeptanz oder ein anderer Umgang mit Gedanken, wie ich eben schon sagte. Sitzmeditation, Selbstfürsorge ist auch ein Thema. Und nochmal zusammen guckt, wie kann man das in den Alltag integrieren. Und bei diesen ganzen 8-wöchigen Programmen gehört auch immer dazu, dass man so einen Tag der Achtsamkeit hat, wo man wirklich von morgens bis nachmittags wirklich übt, Sitzmeditation, Gehmeditation, ne, und versucht, den ganzen Tag in Achtsamkeit zu verbringen.
Und du hast es gesagt, du hast Studien auch mitgebracht, dass das funktioniert, allerdings nur, wenn man es wirklich macht. Was sind denn das für Studien? Was ist denn dabei rausgekommen?
Weil einfach so viele Studien schon dazu durchgeführt werden, habe ich euch 2 Meta-Analysen mitgebracht. Das sind ja Zusammenfassungen von Studien, wo auch zufällig Gruppeneinteilung, also randomisierte Studien waren. Und die eine Studie ist halt auch zur MBCT, dass sie tatsächlich von Küken et al. 2016 hat 9 Studien zusammengefasst, sodass es über 1000 Patienten waren, dass das Rückfallrisiko in der Gruppe, die diese MBCT-Intervention hatte, deutlich gesunken ist. Also die Gruppe, die MBCT durchgeführt hat, die hatte nur einen Rückfall von 38% und die andere Gruppe, die das nicht durchgeführt hat, schon von 49%. Das hört sich vielleicht für euch nicht so krass an, aber denkt daran, was ein Rückfall für einen Menschen bedeutet. Ne? Der war in Therapie, hat dann gedacht, okay, ich bin's jetzt los. Und das kommt dann wieder, ne? Und wenn wir da schon irgendwie was schaffen durch so eine 8-wöchige Intervention, ist das immens, ne? Weil das ist ja keine Medikation oder so, ja? Genau, eine andere Studie, die ich noch mitgebracht habe, eine Meta-Analyse von Kuri et al. 2013, die hat Depressionen und Angststörungen untersucht. Das war MBSR, auch ein 8-wöchiges Programm, quasi die Mutter der Achtsamkeitsprogramme, da hatten wir auch eine Folge dazu. Die hat tatsächlich 209 Studien zusammengefasst, also über 12.000 Patienten dann quasi insgesamt. Und die hat auch gezeigt, dass es einfach sehr mittlere bis hohe Effektstärken gab, also dass Depressionen sich einfach verbessert hat und auch Angststörungen.
Aber das ist immer wieder faszinierend, weil oft hat man ja das Gefühl, natürlich, wahrscheinlich, wenn man selber drin steckt, dass man sich so hoffnungslos fühlt. Das ist ja systemimmanent, dass man nicht glaubt, dass irgendwas funktioniert. Deswegen hoffe ich auch sehr, dass das irgendwie eine Inspiration für euch ist, wenn ihr auch direkt hört hier an den Studien, was da eben auch helfen kann, ne?
Ja, und ich finde, also gerade bei Depressionen, weil ich Patienten ja schon auch teilweise auch lang begleite, also so eine Therapie geht ja teilweise mindestens ein halbes Jahr, wenn nicht eher ein Jahr oder auch manchmal länger, je nachdem, was für ein Hintergrund das ist, dass man einfach wirklich Geduld braucht. Also diese Message finde ich auch sehr wichtig, Geduld mit sich selbst, aber auch für diesen Therapieprozess. Ich beschreibe das ganz oft so, die Patienten, die ja kommen mit ganz hohen Erwartungen, die wollen so, Hauptsache weg, Hauptsache es ist weg. Dann lernen sie aber im Prozess, dass es natürlich auch was mit der Vergangenheit zu tun hat, wie sie aufgewachsen sind und so. Und dann am Ende der Therapie merken sie auf einmal, boah, das ist besser. Und ich mache ja auch so Tests mit denen, ne? Also am Anfang erfasse ich, wie hoch ist die Depression und am Ende dann nochmal oder in der Mitte auch. Und dann sehen sie ja über den Verlauf, dass sich was gebessert hat. Und sie wissen, was sie alles gelernt haben, aber sie können gar nicht sagen, wo es der Punkt war, wo es dann besser wurde irgendwie, ne? Und ich vergleiche das ganz oft so wie das mit dem Bild, wenn wir durch Nebel gehen, ja? Wir merken dann nicht, wie feucht das irgendwie ist, aber dann, wenn wir aus dem Nebel raus sind, auf einmal fassen wir uns an, dann ist es alles so ein bisschen durchnässt und so ist es auch mit Veränderungsprozessen in der Therapie, aber auch allgemein, glaube ich, mit der Achtsamkeit. Also wir fangen damit an und dann merken wir, oh, irgendwie geht's mir besser, ich nehme die Umwelt irgendwie anders wahr, aber es gab ja nicht den Tag X, wo es so krass war, ne? Also manche haben vielleicht so einen Aha-Moment, aber ich sehe das eher seltener, oder?
Und dann haben wir ja auch schon hier bei Achtsam über posttraumatisches Wachstum gesprochen oder über Flourishing, also was die positive Psychologie dazu sagt, wie man da wieder rauskommen kann. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man am Anfang des Prozesses eigentlich nicht so richtig Bock auf die Therapie hat, weil das ist ja schon auch Arbeit. Man setzt sich ja jetzt nicht bei dir rein und sagt, heile mich, mein Junge, weißt du? So, also dass man, könnte ich mir vorstellen, dass man denkt, nee, ich will ja hier nichts machen, ich will ja geheilt werden und dann im Prozess merkt, dass diese Arbeit aber in dieser Therapie sehr, sehr wertvoll für einen ist, ne? Auch jetzt über die Heilung in Anführungszeichen hinaus.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist, manchen Patienten muss ich diesen Gedanken auch echt austreiben. Die denken dann so, das wäre wie wenn man zum Chirurgen geht, einfach operiert und fertig ist und die müssen gar nichts machen. Aber es ist sehr, sehr harte Arbeit und oft ist es so, dass es am Ende einer Sitzung dann auch erstmal anstrengend ist. Ich finde es immer sehr wichtig, dass wir so eine Balance reinbringen. Ich versuche mit dem Patienten auch viel zu lachen, weil man kann schmerzhafte Dinge betrachten, darüber sprechen und trotzdem ist immer noch vieles da. Und deshalb helfen ja auch so Dankbarkeitsinterventionen. Ne? Das ist eine Intervention, die ich auch gerne eine Übung, die ich durchführe mit Patienten, dass sie wirklich jeden Abend 3 Dinge aufschreiben sollen, für die sie dankbar sind. Ja, und dann kann das auch sehr angenehm sein. Aber viele sagen mir, oh, ich habe so viel gelernt und es ist nicht nur dieses Weg mit diesen Symptomen oder so. Ja.
Sondern dass man eben auch, ne, man sagt doch auch, seine Drachen umarmt quasi oder seine Dämonen und damit mit denen irgendwie arbeitet und mit den Dämonen, Drachen oder wie auch immer man sie nennen möchte, wachsen kann. Eine Studie hast du noch, oder?
Genau, ich habe noch eine Studie, da fand ich ganz spannend, die haben geguckt, wie lange sollte denn so eine Achtsamkeitsübung sein, damit sie wirksam ist, um zum Beispiel Depression oder Depressivität und Ängste und Stress zu reduzieren. Man könnte ja denken, okay, je länger die Übung, desto besser, ne? Oder hier helfen auch kurze Übungen, denn wir haben in Achtsam ja auch eher kurze Übungen, ne? Und das ist von Strohmeier, Jones und Kane 2021 erschienen in der Mindfulness. Und die haben Achtsamkeitsübungen bzw. Meditation halt variiert in der Länge. Mit 71 Probanden haben sie diese Studie durchgeführt. Und die lange Übung, die ging 20 Minuten lang und die kurze Übung 5 Minuten und die Kontrollgruppe durfte ein Audiobuch hören. Und die sollten über 2 Wochen jeweils nur zufällig entweder diese lange Übung, diese kurze oder halt dieses Audiobuch hören. Und dann wurden immer danach Fragebögen ausgeteilt. Und im Ergebnis zeigte sich tatsächlich, also sowohl die lange als auch die kurze Übung hat zu Verbesserungen geführt. Aber die kurzen Übungen, also nur dieses 5-minütige Achtsamkeitsüben, gerade bei Menschen, die neu mit der Achtsamkeit anfangen, die hatte bessere Wirkung noch. Also da waren die Effekte noch größer für Depressivität und Ängstlichkeit. Und die Autoren, die haben das so begründet, Anfänger, man muss sie halt langsam heranführen, ne? Weil wenn du gleich direkt mit so einer langen Meditation startest, ja, dann wandern die Gedanken wieder irgendwo hin, was super normal ist. Und das kann auch sehr belastend und auch schwierig sein.
Ja, weil dann wird man ungeduldig mit sich selber und sehr frustriert, ne? Könnte ich mir vorstellen.
Dann denkt man, und ich meine, gerade wenn man Depression hat, dass man so denkt, boah, das ist wieder ein Fail, jetzt kann ich sogar nicht meditieren und so. Und deshalb finde ich es auch immer wichtig, ja, dass wir auch beim Anleiten sagen, hey, es ist total normal, dass der Geist wegwandert. Und bei mir auch, ich denke auch immer an irgendwas anderes, aber ich versuche mich halt wieder daran zu erinnern, ja, kehr mal wieder zurück, mein Jürgen, du denkst gerade wieder an deine To-Do-Liste oder so.
Genau, es ist nämlich ein Märchen, das finde ich ganz gut, dass wir das in dieser Folge auch nochmal explizit sagen. Es ist ein Märchen, dass manche Leute sich hinsetzen, die Augen schließen, meditieren und halt voll nichts denken und richtig gut da drin sind und so. Weil ich habe wirklich, ich beschäftige mich jetzt auch seit 6-7 Jahren mit diesem Thema und ich weiß gar nicht, wie oft ich gehört habe von Leuten, ich bin nicht der Typ für Achtsamkeit oder Meditieren. Und wirklich unzählige Male. Und es gibt nicht den Typen. Unser Gehirn macht das, was es machen soll, nämlich Gedanken produzieren. Dafür ist es ja da. So, das ist ja fast so, als wenn man sagen würde, keine Ahnung, meine Füße wollen immer gehen oder weiß ich nicht, meine Hände wollen immer was machen. Dafür sind sie ja da. Ja. Wir können aber unsere Füße, unsere Hände und auch unser Gehirn dazu anleiten, mal nichts zu tun, mal nichts zu denken oder mal in die Stille zu gehen. Und das dauert aber. Das ist ein Training. Es kommt auch immer drauf an, ne? Das finde ich auch so interessant, wenn man sich mit Meditation allgemein beschäftigt. Wir haben ja auch eine Folge natürlich nur über Meditation gemacht hier bei Achtsam. Dass es natürlich so viele verschiedene Möglichkeiten gibt zu meditieren. Yeah. Also es gibt nicht nur die eine, ich setze mich im Schneidersitz auf den Boden und dann ist Stille im Kopf. Es gibt ja auch zum Beispiel das offene Gewahrsam. Das heißt, wir lassen die Gedanken zu und schauen ihnen dabei zu, wie sie kommen und wie sie wieder gehen. Das heißt nicht, dass wir sie A unterdrücken, B zur Hölle wünschen oder uns wahnsinnig darüber aufregen, dass sie da sind, sondern sie kommen, wir sagen, aha, ein Gedanke zu meiner Steuererklärung oder zum Abendbrot und dann lassen wir den Gedanken wieder gehen und die dürfen kommen und die dürfen gehen und diese Übung zum Beispiel finde ich auch ganz, ganz toll. Also mir persönlich gibt die immer so Mut, dass man denkt, okay, ich kann mich hier langsam dem annähern, indem ich die Gedanken, die da sind, wieder gehen lasse. Das ist ja schon ein erster Schritt.
Ja, und ich finde bei der Achtsamkeit, was ich auch so unterstützend finde, dass es viele Formen von Meditation gibt, wie zum Beispiel die Gehmeditation. Also wenn man gerade sehr unruhig ist, dann ist das super schwierig, sich hinzusetzen und einfach mit dieser Stille. Ne? Wir hatten ja mal ein Experiment auch schon mitgebracht, wo Menschen sich lieber einen Elektroschock zugefügt haben, als mit dieser Stille da zu sein, weil das so aversiv für sie ist. Und meine Lieblingsmeditation war ja am Anfang abspülen, also so in der Küche, wenn ich mein Geschirr so gespült habe und ganz achtsam das gemacht habe. Dann irgendwann mochte ich Gehmeditation mehr, aber sitzen, das war kam irgendwann danach so. Ne? Also und dann merke ich auch, das ändert sich von Lebensphase zu Lebensphase. Jetzt mag ich es total gerne zu sitzen und komme schneller rein in die Konzentration. Aber es gab schon Zeiten, da war das auch ganz anders. Und ich finde das total okay. Oder auch Qigong, da hatten wir auch eine Folge. Ich sage immer, das ist Meditation in Bewegung. Und das ist alles fein. Guckt, dass ihr eine Form für euch findet. Das ist ein Humbug zu sagen, alle müssen aufs Sitzkissen und nur dann gibt es irgendwelche Effekte für euch.
Total. Und es macht so viel Spaß, wenn man da mit einem offeneren Geist rangeht und sagt, ich finde meine Meditation oder meine Art des Seins, des in die Ruhe kommens. Genau wie du sagst, manche gehen, manche tanzen, manche machen Schüttelmeditation, manche, die machen Kalligrafie zum Beispiel. Das ist auch eine Art der Meditation, Kalligrafie zu machen oder so. Also ich finde das auch so toll und deswegen sehr faszinierend und schön, sich mit all diesen Themen zu beschäftigen, weil es eben nicht so ist, dass man sich nur auf eine bestimmte Art und Weise verhalten muss, damit man quasi in irgendeinen super erlauchten Kreis gehört oder so. Das ist einfach Quatsch. Das ist irgendeine Geschichte, die, weiß ich nicht, bei Social Media rumgeht oder so, wo dann Leute sagen, ja, wenn ich das Wort Achtsamkeit höre, dann werde ich richtig aggressiv, weil sie der Meinung sind, das wäre etwas, was es in echt gar nicht ist. Also solltet ihr jemanden auch kennen oder Menschen in eurem Umfeld, die sagen, nee, ich kann damit nichts anfangen, schickt denen doch mal diese Folge, weil da sind wieder so viele schöne Studien hier drin gewesen, mein Hörn, vielen Dank, die zeigen, was Achtsamkeit alles sein kann und was das auch bewirken kann und wie mächtig das auch ist. Und natürlich auch der kreative Umgang damit, wie viel Spaß das machen kann. Ja, vielen, vielen Dank dir für all die Studien und die Erkenntnisse und natürlich auch die Übung. Euch wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Teilen und fürs Bewerten und allen Leuten davon erzählen, weil wir kriegen natürlich auch ganz viele E-Mails von euch, achtsam@deutschlandfunknova.de, wo ihr uns schreibt, ey, ich habe das meinem ganzen Freundeskreis geteilt, weil ihr da so viele hilfreiche Sachen habt und habe auch das Feedback bekommen, so dass es ganz vielen Leuten besser geht, dass sie irgendwie entspannter sind oder etwas leichter durchs Leben kommen. Und das ist ja im Grunde, ne, weswegen wir das hier machen.
Auf jeden Fall. Also vielen, vielen Dank.
Dann bleibt uns die Übung jetzt zu machen an dieser Stelle. Dann wünsche ich euch auch ganz viel, ich weiß nicht, Freude oder Ruhe oder Gelassenheit oder alles das, was ihr euch wünscht, wenn ihr diese Übung macht. Und dann sage ich mal hören und bitteschön.
Dies ist eine geleitete Meditation. Nimm eine aufrechte, bequeme Sitzhaltung ein und schließe nun sanft deine Augen. Du kannst deinen Blick auch auf einem Punkt im Raum ruhen lassen. Wichtig ist, dass sich deine Augen ausruhen dürfen. Bringe nun sanft deine Aufmerksamkeit auf deinen Bauchraum und beobachte den Rhythmus deiner Atmung, wie die Bauchdecke sich hebt, wenn der Atem einströmt und wie sich die Bauchdecke senkt, wenn der Atem ausströmt. Vielleicht kann es hilfreich sein, wenn du eine Hand auf deinen Bauch legst. Beobachte ganz neugierig und offen, ob du noch andere Körperempfindungen spüren kannst, während jeder Ein- und jeder Ausatmung. Folge mit deiner ganzen Aufmerksamkeit der Länge der Einatmung und die volle Länge der Ausatmung. Beobachte die Atmung nur Du musst sie nicht kontrollieren oder verändern. Lasse den Atem einfach geschehen. Ganz gleich, ob die Atmung heute vielleicht flach oder kurz ist. Nimm es wahr. Nichts muss verändert werden. Vielleicht merkst du, dass dein Geist von der Atmung auf andere Themen abschweift. Vielleicht denkst du über Dinge in der Vergangenheit oder sorgst dich über die Zukunft. Auch diese Erfahrung ist vollkommen natürlich und in Ordnung. Du machst nichts falsch. Sobald du bemerkst, dass du abschweifst, schenke dir ein verständnisvolles Lächeln und kehre wieder sanft zur Übung zurück. Atme tief ein und sage dir selbst: Ich bin nicht meine Gedanken. Meine Gedanken sind vorübergehend. Sie kommen und gehen. Stelle dir vor, wie du mit jeder Einatmung Licht und Wärme aufnimmst. Dieses Licht kann deine Traurigkeit, deine Sorgen umhüllen und schenkt dir Trost. Mit jeder Ausatmung merkst du, wie du leichter wirst. Genieße noch für einen Moment diesen Moment der Wärme, den du dir selbst schenkst. Wir kommen nun langsam zum Ende der Übung. Du kannst dich leicht strecken und sanft deine Augen öffnen. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.